Landsberger Allee, Weißenseer Weg. Achtung, abzweigende Linienführung. Letzte Haltestelle auf der Stammstrecke. Alte Försterei. Endhaltestelle, bitte aussteigen.
Kick an, 108, da sind wir wieder. Diese Ausgabe ist vielleicht die aufregendste, auf die ich mich vorbereitet habe. Ich bin 55, männlich und weiß und bin in einer Zeit aufgewachsen, in der Sexismus allgegenwärtig war. Man sagt immer zu Geburtstagskindern die Floskel, bleib wie du bist. Aber das finde ich falsch. Versucht immer besser zu werden. Heute geht es zum Beispiel um Sexismus im Fußball und in der Gesellschaft. Da werde ich Fehler machen und ich bitte jetzt schon dafür um eine Entschuldigung. Wir sind heute zu fünft und haben was ganz Besonderes. Wir haben nämlich eine Spielerin zu Gast, geboren in Weltlingen, Verteidigerin bei den Grasshopper Zürich, Heuleandra.
Mitsammer.
Du studierst soziale Arbeit, machst gerade ein Praktikum, schreibst für den Blick und bist ab und zu Sozialpädagoge in einer Schule. Stimmt das? Oder habe ich was vergessen?
Ja, nicht ganz. Ich schreibe nicht für den Blick. Ich bin da in der Kommentarmoderation, ist mehr so im Hintergrund. Beim Praktikum wurde ich gerade fertig.
Oh, schön.
Da helfe ich aber im Moment auch noch aus, weil die knapp dran sind. Und ja, Studium stimmt noch. Sollte ich hoffentlich im Dezember dann fertig sein.
Und du verteidigst direkt bei den Grasshopper Zürich.
Genau. Genau, da geht die Saison jetzt am Samstag los.
Oh, also mitten in der Vorbereitung.
Ja, eigentlich schon fertig. Wir bereiten uns jetzt gerade auf das erste Ligaspiel vor.
Gegen wen geht's?
FC Aarau.
Oh, schade. Ich dachte gegen die Young Boys Bern. Das wäre mir, ist mir nämlich sowas, was ich überhaupt nicht verstehen kann, dass Young Boys. Eigentlich müsste Young Girls heißen, aber ist okay. Aber die kürzen sich ja auch YB-Amt, ne? Extra.
Ja, eBay sagt man.
Okay, dazu haben wir noch eine Redakteurin von dem Tagesspiegel, die Inga Hofmann. Du warst schon im Podcast bei dem Max Jakob Ost zu Gast. Du bist Journalistin und Redakteurin im Sportressort, im Querspiegel. Und schreibst über die Union Frauen. Wie kann man eigentlich gleichzeitig im Tagesspiegel arbeiten oder beim Tagesspiegel arbeiten und Union sympathisch finden?
Da bin ich, glaube ich, nicht die Erste, die diese Frage gestellt bekommt. Beim Tagesspiegel, wir finden, glaube ich, alle das total spannend, was Union auf die Beine gestellt hat mit den Frauen und auch die Ambitionen, die das Frauenteam jetzt hat. Damit bin ich nicht alleine in der Sportredaktion. Und ja, also ich bin da auch schon länger dran. Jetzt nicht erst seit da die Aufstiegsambitionen verkündet wurden, sondern auch schon die Jahre davor und fand es immer total beeindruckend, was da so auch in der Dörpfeldstraße abging.
Muss man von dir noch irgendwas wissen, was du unbedingt erzählen willst? Kannst du gerne tun? Wir haben jetzt Zeit.
So auf Knopfdruck glaube ich nicht. Ja, wir können ja das mal weitermachen.
Dann sage ich mal noch Hallo Yvonne.
Hallo ihr alle. Ich freue mich, dass wir uns wieder hören.
Und hallo Ralf.
Hallo Jan Grubi. Ich freue mich auf die Runde. Ist ja super, eine super besetzte Couch.
Und Ralf, wir haben uns ja schon vorher darüber unterhalten. Ja. Du hast ähnliche Schicksal wie ich. Du bist auch weiß, alt und männlich.
Definitiv. So wäre die gleiche Altersgruppe, glaube ich sogar, oder zumindest ähnlich. Mhm. Ja, also insofern ein schwieriges Thema, dem wir uns heute hier stellen wollen, zumindest für uns als Männer.
Ich bringe mal die Definition von Sexismus. Eine von der Vorstellung getragene Diskriminalisierung, dass ein Geschlecht von einem anderen von Natur aus überlegen sei. Ist das okay? Mhm. Wir stellen alle fest, dass das so nicht sein sollte. Leandra, du hast die Rückennummer 13.
Genau.
Ihr seid Fünfter in der letzten Saison geworden. Also von 10 Teams ist das in Ordnung. Das ist obere Hälfte.
Ja, aber nichts, womit man zufrieden sein kann.
Nee, sollte man als Sportlerin nie.
Nee, nee.
Du hast auf Insta eine Situation geschildert, die vermutlich viele nicht-männliche Menschen schon oft erlebt haben und damit eine Öffentlichkeit geschaffen. Ich werde mal die Situation erzählen. Leandra hat sich in der Verlängerung eines Spiels mit Dehnübungen warm gemacht und einen Müsli-Riegel gegessen. Müsli-Riegel weiß ich jetzt nicht genau, aber glaube. Ja. Zwei Typen haben daraufhin laut bei jeder Bewegung gestöhnt und deinen Po ausdiskutiert. Beim Verzehr des Riegels sagten sie ungeniert in deine Richtung, dass du jetzt noch fetter werden wirst. Und du hast dann dich davon irgendwie sehr gestört gefühlt, logischerweise. Und es ist auch niemand eingeschritten. Hast du irgendjemanden darauf aufmerksam gemacht?
Es hatte zwei Mitspielerinnen auf der Bank. Die sind beide aber auch jünger als ich. Die haben das gehört. Ja, einige Personen von unserem Staff hatten das schon auch gehört. Waren halt auch Männer, die sich wahrscheinlich solche Situationen jetzt nicht auch gerade gewohnt sind. Zumindest nicht die Seite der Geschichte. Und ich glaube, ich habe dann später auch mit denen drüber gesprochen. Und für sie kam das nicht als so schlimm rüber, wie es vielleicht für mich in dem Moment war. Ich denke mir auch jetzt, jeweils so rückblickend, muss ich mir immer ein bisschen ausreden, dass ich so sage, ja, das ist jetzt nicht so schlimm. Weil gerade jetzt mit der Nomination für den Prix Courage, das ist ein Preis in der Schweiz, wo ich nominiert wurde. Ich weiß nicht, soll ich das kurz erklären? Der Prix Courage ist vom Beobachtermagazin und das ist so ein Preis, der jedes Jahr vergeben wird. Und da kann man eigentlich Leute nominieren, die irgendwas gemacht haben, was mutig ist. Und ich wurde von irgendjemandem dafür nominiert. Ich fände es mega spannend zu wissen, wer das war, by the way. Und da dachte ich am Anfang auch so, warum wurde ich dafür nominiert? Also mir wurde schon gesagt, weshalb, aber ich dachte dann so, ja, das war jetzt nicht so eine große Sache, es kann ja viel schlimmer sein. Und ich muss mir immer ausreden, das so zu sagen, weil es war halt nur eine Beispielsituation für das, was eigentlich sehr oft passiert und was halt auch noch viel schlimmer passieren kann. Und es war jetzt für mich vielleicht nicht wahnsinnig schwierig, so das öffentlich zu machen, weil es jetzt vielleicht auch nicht die schlimmste Situation war, in der ich war, weil ich zum Beispiel wusste, dass ich in Sicherheit bin, dass mir gerade niemand physisch zum Beispiel was kann. Und wenn man als Frau alleine, also es war ein paar Wochen später, war ich alleine in einem Zugabteil und da kam ein Mann rein und der wollte sich neben mich setzen und hat gefragt. Und ich musste ihn dann wegschicken, weil der ganze Zug war leer und ich wusste nicht, der ist dann eine Station vor mir ausgestiegen und ich muss bis zur Endstation fahren. Also niemand muss bis dahin fahren, außer ich normalerweise. Und das war eine Situation, da habe ich mich jetzt gar nicht wohl gefühlt. Und der hat nicht mal viel gemacht, außer dass er sich neben mich hinsetzen wollte. Aber das wäre viel schwieriger gewesen, in der Situation so drüber zu reden, glaube ich. Einfach, weil ich mich physisch nicht sicher gefühlt hätte. Und das war jetzt am Spiel beispielsweise nicht der Fall. Und da muss ich mich immer ein bisschen rausreden, selbst, um zu sagen, doch, das war wichtig, dass ich das gesagt habe.
Also ich kann ja sagen, dass ich zum Beispiel früher, als ich so Twent war, bin ich, sag mal, wenn ich abends nach Hause gegangen bin, dann habe ich natürlich, bin ich hinter Frauen hinterhergelaufen, weil die in so Wohngebieten wie ich wohne, in Berlin, ist immer irgendjemand unterwegs. Und da habe ich mir nie Gedanken darüber gemacht, wie das ist, wenn du von einem Mann verfolgt wirst als Frau. Das habe ich dann erst später sozusagen gelernt, spätestens als dann meine Tochter auf der Welt war, wo ich mir dann gesagt habe, ah, das ist bestimmt nicht angenehm. Und Yvonnes Sohn, der ist jetzt 19, noch nicht ganz, wa?
Doch, der ist 19.
Der ist 19. Der hat mir erzählt, oder willst du vielleicht selber erzählen, Yvonne?
Ja, genau. Also der ist da ein bisschen, also die sind glücklicherweise heute auch ein bisschen sensibler bei der Sache und wenn er nach Hause geht. Also er hatte eine Situation neulich, die hat er erzählt, da ist er aus dem Fitnessstudio gekommen, gemeinsam auch mit einem jungen Mädchen. Und sie sind in dieselbe Straßenbahn eingestiegen und sind an derselben Station auch beide ausgestiegen. Und dann hat er schon gedacht so, oh Mist, und die denkt jetzt bestimmt, wir sind genau aus dem Gym gekommen zusammen, ne, in dieselbe Straßenbahn und so, und nicht, dass die sich jetzt unwohl fühlt. Und dann hat er extra gewartet, weil sie auch noch ins selbe Viertel gelaufen sind, also wirklich dann auch noch in die gleiche Richtung, hat er dann gewartet, dass und hat die Straßenseite gewechselt und so weiter, dass sie genau merkt, dass er woanders, also bewusst woanders hin und dann schneller an ihr vorbeigeht, dass sie dann merkt, er ist vorbei und fühlt sich sicherer und kann sich sicher sein, da ist nicht noch jemand hinter ihr irgendwie spätabends. Also ja, das ist schon was anderes. Ich habe da nie so früher auch richtig drüber nachgedacht, als ich jung um die Häuser gezogen bin. Also, dass ich mich jetzt hier in Berlin irgendwie ganz groß unwohl gefühlt hätte, hatte ich selten in dem Alter.
Die andere?
Ist jetzt gerade ein perfektes Beispiel dafür, wie das Bewusstsein darüber eine sehr gute Lösung sein kann, damit sich eben dann Frauen wohler fühlen. Mhm. Er hat nicht wahnsinnig viel gemacht, aber er war sich der Situation bewusst,
genau.
Was
genau.
Er potenziell einfach damit, dass er ein Mann ist, ausstrahlen kann für eine Frau und hat sich bewusst dazu entschieden, diese Lösung dann zu finden, dass sich die Frau wohlfühlt. Das wäre genau. Eigentlich relativ einfach.
Genau, keine Bedrohung auszustrahlen und so weiter. Ja.
Und das mit 19, da war ich ganz anders. Inga, durch dich habe ich gelernt, was mit Gender Pay gemeint ist. Ich dachte immer, dass Fußballspielerinnen genau das gleiche Geld verdienen sollen wie ihre männlichen Kollegen in den gleichen Ligen, aber das ist ja nicht gemeint. Willst du das mal kurz erklären?
Ja, gerne. Naja, es geht ja darum, dass sozusagen der Gap, also diese Lücke zwischen dem Gehalt der Männer und der Frauen oder auch der Prämien bei Turnieren zum Beispiel von Männern und Frauen angeglichen wird. Also dass es keinen Gap, keine Lücke mehr gibt, sondern die das Gleiche verdienen. Aber auch die Fußballerinnen in Deutschland zum Beispiel sagen ja von sich aus, dass nicht das Ziel ist, diese astronomischen Löhne der Männer zu bekommen, sondern eher mal grundsätzlich in Frage zu stellen, wie viel sollten eigentlich Männer am Fußball verdienen und dann aber auch zu schauen, wie können wir es irgendwie schaffen, dass Frauen vom Fußball leben können. Ne? Also ich glaube, dass in der ganzen Debatte, die darum auch immer so herrscht, untergeht, dass eigentlich Frauen im Fußball oftmals nur so the bare minimum so fordern. Ne? Also sie wollen halt irgendwie, Leandras, wir haben darüber ja auch schon mal in der Vergangenheit gesprochen, so geht es dir und vielen anderen ja auch, vom Fußball leben können, nicht nebenbei noch arbeiten, Nebenjobs. Es ist halt total irre eigentlich, was Fußballerinnen noch alles neben dem Profisport leisten müssen und was auf dem Konto der Männer so landet, dafür, dass sie nur Fußball spielen. Genau, und diese Lücke soll halt geschlossen werden. Und da geht es nicht nur um die Löhne, sondern auch zum Beispiel um die Prämien, die ganz krass auseinandergehen bei der Nationalmannschaft oder eben bei Pokal oder so.
Und in Italien hat jetzt so ja der erste Verein irgendwie gesagt, dass Frauen, die schwanger werden, der Vertrag sich automatisch um ein Jahr verlängert. Weil das Problem haben ja Männer oder Jugendliche, männliche Jugendliche im Sport überhaupt ja nicht, dass sie schwanger werden können. Das ist ja eher bei Frauen so. Und ich kenne das bei mir von Arbeit. Wir haben auch irgendwann, hat die BVG, ich arbeite bei der Berliner Straßenbahn, beschlossen, dass wir weiblicher werden in den Werkstätten. Und dann kamen die ersten Frauen und im Gleisbau zum Beispiel hatten die ja keine Toiletten. Da wurde daran gar nicht gedacht. Und als bei uns die erste junge Frau schwanger wurde, wussten sie auch nicht, was sie mit ihr noch machen sollen, weil damit hat ja keiner gerechnet. Und wie gesagt, im Fußball ist es schön, dass es immer besser wird, aber ist noch nicht gut genug. Leandra, nächstes Jahr ist in der Schweiz EM. Ja. Frauen-EM. Man kann in der Schweiz im bezahlten Fußball noch nicht vom Fußball leben, ne? Welchen Stellenwert hat der Fußball, der Frauenfußball in der Schweiz?
Ja, davon zu leben, besonders als Schweizer Spielerin ist sehr schwierig, weil um als Verein eine Spielerin aus dem Ausland zu holen, muss man ja, also es kommt niemand hierher, um irgendeinen anderen Job zu machen und ein bisschen Fußball zu spielen, so wie wir Schweizerinnen das halt eigentlich machen müssen, wenn man das ganz banal sagen möchte. Das heißt, ausländische Spielerinnen verdienen in der Regel schon genug, dass man davon leben kann, aber große Sprünge machen die da auch alle nicht. Ja, und jetzt von den Fußballerinnen beim FZZ auch und auch bei GC kenne ich jetzt sehr viele, die arbeiten alle mindestens Teilzeit. Vollzeit geht dann schon auch nicht mehr. Dann stellt sich halt auch die Frage, ob man sich das Fußballspielen leisten kann. Also ich hatte jetzt auch die Situation, ich bin ausgezogen von zu Hause und ich musste mir jetzt auch einen Job suchen, respektive halt eine Arbeitsstelle also in der sozialen Arbeit jetzt, wo ich dann schon auch genug verdiene, dass ich mir das Leben leisten kann und dass ich so weiter Fußball spielen kann. Weil sonst, also ich bin 25 und ich hatte bis jetzt nicht die Möglichkeit auszuziehen und das hatte finanzielle Punkte einfach mit sich gebracht. Ich habe eine Ausbildung abgeschlossen, in der Kita. Ich hätte auf dem Beruf schon lange Vollzeit arbeiten können, was aber mit dem Fußball gar nicht möglich ist. Also Schichtarbeit und so, das geht ja gar nicht. Und man will ja auch professioneller werden. Das heißt,
Wie
man
viel
passt.
Zeit investierst du in Fußball pro Tag, pro Woche?
Ich habe es mal ausgerechnet, es entspricht etwa einem 60% Pensum.
Wie 60%? Also sag mal in Stunden.
Oh, rechnen. Also eine 100% Anstellung in der Schweiz entspricht 42 Stunden, das sind dann
Okay.
etwa 30 Stunden
Ja, okay,
pro
ja,
Woche.
so ungefähr, so 28.
Ja, und da sind dann längere Auswärtsfahrten, die wir ja in der Schweiz zum Glück nicht haben, weil die Schweiz sehr klein ist, sind da jetzt noch nicht mit eingerechnet.
Ja, aber
Weil?
trotz, also es ist
Ach so,
ja,
Yvonne
Entschuldigung,
da.
also es ist ja trotzdem verrückt, ne? Also du musst ja zusätzlich arbeiten gehen, um dir dein Leben auch als Fußballerin zu ermöglichen. Also, und das ist natürlich eine super krasse Doppelbelastung als Frau, die Männer ab einer bestimmten Liga-Zugehörigkeit natürlich nicht haben. Also.
Ja, in der
Ja,
Schweiz
und
geht's
ich.
ja, ach so, in der Schweiz geht's
Eben.
ja auch hoch und runter, also da ist ja
Ja,
dann der Weg doch länger. Ah nee, ihr habt Tunnel.
ja.
Erstmal Leander, jetzt habe ich dich
Ja,
rausgebracht,
genau.
wa?
Ja, also ich habe es jetzt schon auch im letzten halben Jahr, habe ich schon auch gemerkt, wie hoch die Belastung für mich war. Einfach weil ich ein Praktikum hatte, wo ich 70% arbeiten musste, wo der Arbeitgeber zum Glück sehr flexibel war. Ich konnte meine Stunden auf 5 Tage die Woche aufteilen und hatte dann teilweise einfach sehr kurze Arbeitstage zwischen den Trainingseinheiten, wenn wir ein Früh- und ein Abendtraining hatten. Ich war aber jeden Tag im Büro, was andere bei 100% sonst machen. Und ich hatte dann noch einen Nebenjob, damit ich mehr Geld verdiene. Hatte ich halt auch noch. Und ich musste dann tatsächlich irgendwann zu meinem Trainer sagen, dass ich ein Frühtraining im Moment nicht machen kann, weil ich so Viertel vor Burnout war. Und da habe ich echt auch gemerkt, also ich konnte mich ja gar nicht mehr konzentrieren im Training. Und ich sag's mal so, unser Trainer hat einen anspruchsvollen Fußball und wenn du mit dem Kopf nicht bei der Sache bist, dann verstehst du nicht mal die Übung. Und da musste ich dann schon auch irgendwie versuchen zu schauen, dass ich noch mehr schlafen kann, was irgendwie dann auch nicht aufgeht mit der Arbeit. Aber ich war dann froh, als die Saison zu Ende war, weil ich dann wusste, jetzt habe ich zumindest mal Fußballferien, da kann ich mich mal erholen und dann für die Vorbereitung im Sommer wieder ready sein. einfach weil ich auch wusste, dass dann das Pensum weniger wird. Aber so in dem Umfang, wie ich das jetzt im letzten halben Jahr hatte, war die Belastung viel, viel zu hoch. Und wenn wir ehrlich sind, kann ich vom Glück reden, dass ich mich da jetzt nicht noch irgendwie verletzt habe oder so. Das war viel zu viel.
Ich muss mal ganz kurz nochmal auf den früheren Punkt zurück. Bei Union hatten die unter Frauen sind ja jetzt in der komfortablen Lage jetzt seit dieser Saison, glaube ich, nee, seit letzter Saison 100% Profis zu sein. Also was sie jetzt verdienen, weiß ich auch nicht, aber zumindest müssen sie nebenbei nicht mehr arbeiten gehen. Die Situation vorher war natürlich bei den Frauen identisch. Sie mussten studieren, sie mussten arbeiten gehen, Training früh oder nach der Arbeit. Das ist natürlich ein Thema, was bei uns auch eine große Rolle gespielt hat, auch in der Sichtbarkeit des Frauenfußballs sich natürlich ausgewirkt hat. Aber was ich eigentlich nur sagen wollte, du bist ja eigentlich uns Unionern eigentlich gar nicht so unbekannt. Also wollte ich nur mal einschieben. Ihr hattet ja, ich glaube, im letzten Jahr ein Vorbereitungsspiel gegen unsere Frauen in Spanien. Und unser Vereins-TV hat das Spiel gegen euch übertragen. Da hast du ja auch mitgespielt. Und soweit ich weiß, warst du ja auch ein Jahr in Amerika und hast dort mit zwei Freundinnen, oder sind dann Freundinnen geworden wahrscheinlich, zusammengespielt, die heute bei Union spielen. Also ich glaube, ich erinnere mich noch an, ich muss es ablesen, an Anastasia Moriatou und unser Neueinkauf aus Griechenland. Die kennst du, glaube ich, auch. Ihr habt zusammen in Zürich gespielt, oder?
Ja, mit Nasi war ich 2 Jahre sogar in den USA, bei South Alabama. Und mit Eleni Maku, ich weiß nicht, wie man ihren Nachnamen richtig ausspricht. Sorry if that was wrong. Mit ihr habe ich beim FC Zürich 2 Jahre zusammengespielt. Genau, die kenne ich auch gut. Das war mega schön, dass ich Nasi da lustigerweise in Spanien wieder getroffen habe zu einem Testspiel. Das war mega spannend.
Ja, war auch ein Spiel, was, glaube ich, hohe Einschaltquoten hatte, zumindest bei unserem Vereins-TV. Weil es gab ja bis dato immer relativ wenig Spiele von den Frauen, die man sehen konnte, auswärts, wenn man nicht mitgefahren ist. Insofern war so ein internationales Testspiel schon hochinteressant. Und, ja, hat Spaß gemacht zuzugucken. Und als du in den USA warst, war doch mit Sicherheit, also in den USA ist ja nun mal genau umgekehrt. Der Frauenfußball ist so das Prägnas, ist so die, steht so im Fokus und die Männer sind eher. Naja, sie kommen im Schatten des Frauenfußballs daher. Mit der Situation, die du geschildert hast, aus was dir vorgefallen ist, dieser Sexismusvorfall, wie nimmt man das in den USA wahr? Steht das Thema dort auch oder ist das eher eine Besonderheit, wo wir sagen, okay, das ist eher ein Thema bei uns, wo wir uns Gedanken drüber machen? Oder wie ist das in Amerika? Macht man sich da Gedanken drüber?
Das ist eine gute Frage. Das habe ich mir so rückblickend gar nie richtig überlegt. Ich kann mich gar nicht an Situationen erinnern, wo das der Fall gewesen wäre. Dann wüsste ich es ganz bestimmt. Was ich einen krassen Unterschied finde in den USA, also da wird jetzt nicht so krass auf den Körper geschaut im Allgemeinen. Also ich hatte da Spielerinnen, die vielleicht noch mehr auf den Rippen hatten als ich. Also ich bin jetzt nicht wahnsinnig dick. Oder also ich bin Sportlerin, ich kann nicht wirklich dick sein. Aber ich sag mal so, ich bin stabil gebaut. Und in den USA hätte niemand nur einen Kommentar über meinen Körper gemacht. Wo ich hier in der Schweiz tatsächlich schon von Personen als übergewichtig bezeichnet wurde. Und das finde ich schon, also erstens mal wusste die Person nicht, wie schwer ich bin. Und wenn die Person mich vor sich hat in Sportklamotten, dann weiß die Person eigentlich auch, dass ich sehr weit weg von übergewichtig bin. Ich bin tatsächlich nicht so leicht. Ich habe aber schon Messungen gemacht. Ich habe recht viel Muskelmasse. Also man sieht es bei mir auch relativ gut an den Beinen. Da ist schon viel Muskel dabei. Was ich halt in den USA im Gym relativ gut aufbauen konnte, das war so ein wichtiger Punkt da, dass wir da ordentlich, also da hatten wir immer dienstags um 6 Uhr in der Früh hatten wir ein Krafttraining. Da haben wir ordentlich gepumpt. Ich mochte das, andere mögen das nicht so. Aber das war ein Ding, was mir erst später in der Schweiz wieder aufgefallen ist, weil das in den USA gar nie ein Thema war. Warum brauchst du L-Hosen zum Beispiel? Da musste ich mich tatsächlich auch schon rechtfertigen früher. Ja.
Habe euch beide gesehen. Machen wir Yvonne erster, die hat sich, glaube ich, als erste gemeldet.
Okay, genau. Jetzt sind wir ja wieder ein bisschen in die Richtung von unserem Ausgangsthema gekommen. Wir sind ja da relativ schnell abgebogen. Es gab ja diesen Vorfall, Leandra, der dir da bei dem Pokalspiel passiert ist. Und du hast ja während dieses Vorfalls nichts gemacht, weil, also wenn ich das richtig verstanden habe und richtig in Podcast und so weiter gehört habe, hast du nichts gemacht, weil du in dem Moment Sportlerin warst, also dich als Sportlerin des Vereins gesehen hast und gesagt hast, jetzt ist das Spiel wichtig, und jetzt geht es darum. Und du hast es dann aber danach öffentlich gemacht über Instagram. So, und hast quasi das erzählt, was dir passiert ist, um das öffentlich zu machen. Was ist dir denn dann passiert? Also was waren die Reaktionen? Wie gibt es dann Querschnitt? Gibt es besonders viele positive, also rückenstärkende Reaktionen oder negative? Ja,
Nur
vielleicht
um schnell
kannst
noch nur schnell zu
du.
ergänzen, also die NZZ hat berichtet, der Blick hat berichtet,
Ja.
Inga hat dazu im Tagesspiegel geschrieben.
Ja.
Also das war ja doch eine relativ große mediale Öffentlichkeit, die über deinen Tweet über Instagram rausging, wo ich der Meinung, wo ich so das Gefühl habe, das musste eigentlich das Leben, ich weiß nicht, positiv oder negativ, irgendwie doch mit beeinflusst haben, weil letzten Endes schafft man eine Öffentlichkeit für ein Thema, was man eigentlich nicht gerne anpacken will. Zumindest kriegt man das so mit, wenn man im Stadion steht. Es ist ja ein sehr wichtiges Thema. Hat sich durch diese ganze Öffentlichkeit, und Yvonne hat es ja auch gerade gesagt, hat sich da irgendwas bei dir verändert?
Also ich muss sagen, die ersten Reaktionen, die waren noch offline, weil das war dann, als ich es in der Kabine so ein bisschen angesprochen habe, weil ich war relativ perplex, weil ich war so ein bisschen, was ist da gerade passiert? Weil in dem Umfang, und das ging, mein Zeitgefühl war echt schlecht in dem Spiel, weil wir hatten Nachspielzeit und Verlängerung, weil es war ein Pokalspiel. Aber das waren bestimmt 15 bis 20 Minuten, diese Kommentare auch gemacht haben. Und ich habe es danach, nach dem Spiel, habe ich kurz meine Eltern gesehen, die waren auf der anderen Seite vom Spielfeld, auf der Tribüne. Und dann habe ich das zu denen gesagt und meine Mama war gerade, wo sind die Typen? Und mein Papa war auch, was soll denn das? Das habe ich ja noch nie gehört. Und die waren aber schon lange weg. Und dann habe ich so in der Dusche habe ich so gesagt, was zum Teufel war das gerade? Und war so mega wütend halt darüber. Und es kam dann so ein bisschen, hey, ich würde mich da jetzt nicht drüber aufregen, die sind doch deine Zeit nicht mal wert, was ja eigentlich auch stimmt. Aber dann kam bei mir eben genau der Punkt, man kann jetzt nicht einfach, wenn wir immer nur wegschauen und das eben dann nie sagen, dann ändert sich das auch nie. Und dann müssen wir wie weiter wegschauen. Und ja, da habe ich nicht so Lust drauf. Das waren die ersten Reaktionen. So ein bisschen das Runterspielen, was ich selber ja vorhin erklärt habe, auch ein bisschen zu viel gemacht habe später. Die Reaktionen online waren durchwegs positiv. Also da haben sich Fans vom FC Basel gemeldet und haben gefragt, ob sie das unzensierte Bild haben können, was ich nie rausgeben würde. Das geht nicht. Und da kamen auch GC-Fans, ehemalige, also FCZ-Fans, die mich noch von früher kannten oder so, haben sich auch gemeldet. ganz viele Frauen, die sich gemeldet haben und sich bedankt haben dafür, dass ich das gesagt habe. Was mir davor auch nicht so bewusst war, dass ich, also dass das eine Reaktion sein könnte, so. Und es kamen auch Männer, die sich entschuldigt haben für ihre Geschlechtergenossen, was ich auch interessant fand. Einige Personen haben mir relativ persönlich geschrieben, wo ich dann die Nachrichten nicht so ganz einordnen konnte, weil ich nicht sicher war, wie viel von mir selber, dass ich auch irgendwelchen Menschen preisgeben möchte, weil da wurden die Gespräche ein bisschen persönlicher. Und auf Instagram habe ich halt wirklich versucht, allen zu antworten. Das war mir wichtig. Auf Medienanfragen konnte ich nicht allein eingehen, keine Chance, weil ich habe da gerade relativ frisch das Praktikum begonnen und hatte eigentlich weniger als gar keine Zeit. Und habe das da zwischen Tür und Angel immer so ein bisschen versucht zu machen und habe mich dann einfach für ausgewählte Berichte so ein bisschen entschieden, wo ich dann die Zeit irgendwie auch freischaffen konnte. Aber die Medienanfragen waren wahrscheinlich meine größte Überforderung, würde ich
Inga,
sagen.
Bist du gleich dazu oder kann ich mal kurz eine Zwischenfrage stellen?
Mach ruhig.
Ja, das Interessante ist ja, dass dieses Bewusstsein durch dich geschaffen wurde, dass sowas verletzend sein kann. Also ich sag mal, die Kosenamen, die ich zu meiner Frau sage, die wird sie verstehen. Wenn der Nachbar den gleichen Wortlaut macht, dann ist das eher verletzend. Ja? Und das wissen viele meiner Generation eben einfach noch überhaupt gar nicht einzuschätzen. Also sag mal, wenn wir uns zum Beispiel, sag mal, über 25 Jahre bist du ja nicht, sagen wir mal, über 15 Jahre kennen würden, und ich hätte das Gleiche gemacht wie die beiden Männer, wäre das wieder was anderes gewesen, ja, weil ich ja einschätzen kann, wie sehr verletzt sich das oder verletzt sich das überhaupt oder wie ist das. Da muss ein Bewusstsein noch mehr schaffen werden, und da hast du den Anfang gemacht. Und jetzt würde ich Inga zu Wort kommen lassen.
Ja, erstmal würde ich sowieso voll gerne festhalten, dass ich es richtig stark von dir fand und auch gerade mit dem, was du davor geschildert hast, wie viel du zu tun hast mit Arbeit, mit dem Fußball, mit Wettbewerben und so weiter. Es ist halt auch eine krasse Ressourcenfrage, ob man sich diesen Medienrummel antut, ob man sich antut, auf die ganzen Kommentare zu antworten. Und ich finde, es verdient unheimlich viel Anerkennung. Und was du gerade beschrieben hast, wie es dir auf dem Platz erging, das ist sowas, wo ich auch total relaten kann, also wo ich mich auch total drin wiedersehe, weil dieses in der Situation nicht reagieren zu können, weil ich habe mir auch schon so oft gedacht, mir fehlt gerade irgendwie die Schlagfertigkeit, mir fehlt das, was ich sagen kann, mir fehlt gerade auch einfach vielleicht manchmal die Energie, dann etwas zu sagen, andere Leute dazu zu holen, und erst so eine halbe Stunde, einen halben Tag später fallen mir 1000 Dinge ein, die ich hätte sagen können, mir fallen 1000 Dinge ein, die ich hätte tun können, aber in der Situation ist man manchmal wirklich wie in einer Starre, oder man ist so, es fällt einfach nichts ein, und ich glaube, es ist halt total wichtig, in solchen Situationen Menschen um sich herum zu haben, die auch vielleicht Unterstützung geben, die eingreifen, die laut werden, weil ich es persönlich auch einfacher finde, als außenstehende Person direkt eine Idee zu haben, als wenn ich selber betroffen bin. Und ich glaube, das ist auch, um so ein bisschen auf unser Gespräch am Anfang zurückzukommen, auch so ein Punkt, wo halt total Männer gefragt sind. Also ich würde mir ganz, ganz dolle wünschen, dass Männer gegenüber Männern, wenn sie mitbekommen, dass da ein sexistischer Spruch kommt, der vielleicht gar nicht bewusst ist, ne? Wir haben so viele Unterbewusste, wir wachsen mit so vielen unterbewussten Vorurteilen auf, einfach darauf hinzuweisen. Und auch wenn jetzt so dieser typische Trash-Talk in Umkleiden oder am Kneipentisch oder im Biergarten, wo keine Frau dabei ist, es ist, glaube ich, total wichtig, sich darauf gegenseitig hinzuweisen, weil man, glaube ich, gerade auch in Männerrunden, das sind so Räume, wo es halt total solche Menschen braucht. Und In den USA zum Beispiel, was wir ja vorher gesagt haben, sind ja diese Fortschritte auch nicht aus dem luftleeren Raum entstanden, sondern es waren halt die Fußballerinnen, die sich erkämpft haben, dass sie ein Gehalt bekommen, dass sie Prämien bekommen, dass sie vernünftige Arbeitsverträge bekommen, Tarifverträge. Das entsteht halt immer eher so als Reaktion auf die Aktionen von Fußballerinnen, die sich halt extrem reinhängen und extrem kämpfen. Und da ist halt Support gefragt, ne? Sei es bei solchen Vorfällen wie bei dir oder eben auf so systemischen Ebenen wie bei Verträgen und bei Gehältern.
Was wünschst du dir denn eigentlich, Leandra, von den Vereinen und den Verbänden und der Gesellschaft überhaupt dazu? Mein Empfinden ist ja, um es mal zu erklären, wie ich das meine, dass die Gesellschaft im Wandel ist und dass der Konservatismus versucht, diesen Wandel aufzuhalten, aber in den letzten Zügen liegt. Und es wird ja immer besser, aber noch nicht gut genug. Und nun weiß ich aber nicht, wie das in der Schweiz ist. Ihr habt auch erst 73, glaube ich, Frauenwahlrecht gekriegt als letztes europäisches Land. Ich bin ich jetzt bin nicht sicher.
In Jahreszahlen, aber ja, ich hatte
einen. Aber wie ist es? Wie ist es bei euch? Wie wird euch geholfen? Also was machen die Vereine, was macht die Gesellschaft, was die Gesellschaft gemacht hat, hast du ja schon gesagt, aber der Verband zum Beispiel, hat der sich gemeldet?
Lustigerweise, es gab einen Beitrag dann vom schweizerischen Fernsehen dazu. Einerseits kam das um 10 vor 10 am Abend und einerseits gab es da auch auf Instagram Reels dazu, wo ich das erzählt habe, einfach so einen kurzen Beitrag. Und die haben da auch mit dem Präsidenten vom Schweizerischen Fußballverband geredet, wenn es mir recht ist, war er das. Und die haben da auf eine Stelle verwiesen, das ist die Swiss Sports Integrity. Da kann man eigentlich Vorfälle melden oder Personen melden, die im Sport drin sind, die diskriminierend sind, die vielleicht auch ja, gefährdend sind. Teilweise auch Sachen, die vielleicht ein bisschen im Graubereich sind, würde ich mal sagen. Also da wurden auch schon beispielsweise Trainer gemeldet, die sich gegenüber Spielerinnen falsch verhalten haben. Es gibt eine ganze Auflistung, aber man kann da Ethikverstöße eigentlich melden. Und die haben einfach darauf verwiesen, weil auf der Webseite vom Schweizerischen Fußballverband findet man eigentlich nicht wirklich was dazu. Ich weiß nicht, ob sich das mittlerweile geändert hat, wäre noch spannend zu wissen. Aber grundsätzlich, wenn ich so gefragt werde, wo könnte man sich melden, wenn was passiert, dann würde ich immer auf diese Stelle verweisen. Einfach, weil ich auch nicht weiß, was es sonst gibt. Und in der Schweiz kann man ja grundsätzlich Diskriminierungen anzeigen. Nicht gegen alle Personen, by the way. Also Diskriminierung gegen Transpersonen ist immer noch nicht strafbar in der Schweiz. Was ein anderer riesengroßer Witz ist.
Wie queer ist denn eigentlich der Fußball, der Frauenfußball an euch beide, an queer. Inga und...
Ja, schon sehr queer, würde ich sagen. Ich finde es immer noch spannend zu sehen, dass es teilweise Teams gibt, die sehr queer sind und teilweise auch ein bisschen aktivistisch unterwegs und Teams, wo das irgendwie nicht so ein Thema ist, aber so...
Na, wir erleben ja gerade bei...
sehr offener Bereich, wo man schon sehr sein kann, wie Frau will.
Nein, ich meine, wir erleben ja gerade bei Olympia, dass es da Diskussionen gibt, wie weiblich sind Sportlerinnen. Und ja, ich kann die eine Seite verstehen, dass man natürlich sagt, wir wollen alle gleiche Wettbewerbsbedingungen und ich sag mal, von der Physis her werde ich bei keinem Training mit jemandem, der weiblich ist und auch kein Training hat, wahrscheinlich einen Ball weiterwerfen können, alleine von der körperlichen Veranlagung. Und deswegen sollten Wettbewerbe schon irgendwo gleichgestaltet sein. Andererseits kann ich mir auch vorstellen, dass wenn man sein Leben lang sich als Geschlecht gefühlt hat, dass man diese Geschlecht dann auch einfach sein will, wo man ist. Und ich glaube, Inga ist ja die bessere.
Ich weiß nicht, wie weit wir jetzt in diese Debatte reingehen wollen, aber ich glaube, dass um diese ganze Olympia-Debatte gerade auch einfach wahnsinnig viele falsche Informationen kursieren. Ne? Also da hieß es dann plötzlich, Iman Khalif sei eine Transperson, was gar nicht stimmt. Und ich glaube, man muss da ganz vorsichtig sein. Diese wenigen Angaben zu Tests, die es gibt, die kommen von russischen Funktionären, die aus guten Gründen bei Olympia gesperrt sind. Ich glaube, das ist so, da kann man jetzt wirklich ganz lange drüber sprechen, aber die Ursprungsfrage war ja eigentlich, wie queer der Fußball ist, und ich glaube, dass in Deutschland die Männer wahnsinnig viel diesbezüglich von den Frauen lernen können. Also wir reden hier ganz viel über diese Regenbogenarmbinde, und wer hat die denn hier eingeführt? Das war eine Fußballerin, das war die Nilla Fischer aus Schweden, die hier in Deutschland zum ersten Mal als Kapitänin mit der Regenbogenbinde bei Wolfsburg aufgelaufen ist, und weil ja hier immer die Frage so groß im Raum steht, wann macht der erste aktive männliche Profifußballer öffentlich schwul zu sein, da ist bei den Frauen nicht mehr so eine Frage. Ne? Das ist ja normalisiert, das Thema. Spielerinnen wie Lena Oberdorf gehen damit offen um. Also das ist wirklich sehr progressiv.
Da würde ich mir eher wünschen, wann wird der erste Journalist diese Frage nicht mehr stellen, ob es interessant ist, wer wen liebt. Weil ich sag mal, ich wurde auf Arbeit Tatsache als Mann noch nie gefragt, also, wen liebst du denn eigentlich? Die gehen alle davon aus, das wird wohl so sein, dass ich mit meiner Frau zusammenlebe. Aber das war nie Thema. Und natürlich, je weiter man in den Medien ist, wir haben es an Ralf Schumacher erlebt, der im männlichsten Sport aller Zeiten da plötzlich gesagt hat, nee, er ist ja nicht so, doch männlich ist er, aber er ist ja nicht so hart und so machohaft, wie man sich das vorstellen kann, sondern er lebt ganz anders. Und da habe ich ja dann auch, aber das führt jetzt zu weit, da hat man dann auch Jagd drauf gemacht, richtig, von den Journalisten. Und ich glaube, das Thema ist unter Fußballerinnen gar keins, oder Inge? Oder Leandra?
Also es könnte auch ein total männlicher Typ mit Bart und wie man sich das stereotypisch vorstellt, könnte ja auch schwul sein. Da würde man vielleicht einfach nicht direkt erahnen, aber es kann ja, der kann genauso schwul sein.
Nee, aber es ist auch bei euch in der Kabine kein Thema, oder? Soweit? Also wen ihr liebt?
Nee, und da wird auch gesagt, wenn wir irgendwie ein Grillfest haben, so ja, bringst du deine Freundin mit oder bringst du deinen Freund mit? Man geht vielleicht einfach nicht so per se davon aus, dass jede von uns einen Freund hat, sondern man fragt einfach, bist du in einer Beziehung oder so. Aber sonst, also es ist echt kein spezielles Thema mehr bei uns.
Das ist schön. Inge, habe ich abgeschnitten oder wolltest du weiter erzählen? Weiß ich nicht. Ich neige dazu, einfach immer Leute zu unterbrechen. Deswegen gebe ich jetzt an Ralf.
Ich wollte den Schritt nochmal weitergehen. Ich würde dann das Thema queer oder die ganze Thematik ist ja vor allen Dingen ein Thema, was wir auf den Rängen merken. Das ist ja eher ein Thema, was wir in die Diskussion einbringen, weil wir es erleben. Also ist ja nun kein Geheimnis, Jan Grobi, Yvonne und ich sind nun mal Unioner, wir gehen regelmäßig ins Stadion und wir gehen natürlich hauptsächlich, in den letzten Jahren ist das nun mal so, zu den Spielen der Männer. Und was man da auf den Rängen teilweise von Männern gegenüber Männern erlebt, das ist schon ganz böse. Und da bin ich dann auch dankbar, wenn beispielsweise eine Öffentlichkeit entsteht, und da sehe ich auch den Journalismus in der Pflicht, darüber zu berichten. Und macht beispielsweise Inga, wenn sie unterwegs ist, für einen Queerspiegel oder im Queerspiegel darüber berichtet. Ich finde es auch wichtig, dafür eine Öffentlichkeit zu schaffen. Und ich höre jetzt schon wieder mit Sicherheit Reaktionen, wie gesagt, das ist aber bei uns kein Thema. Doch ist es auch bei uns ein Thema, wenn ich manchmal höre, wie über den Schiedsrichter gewettert wird oder wenn über andere Spieler gewettert wird. Also wir reden nicht von Rassismus, wir reden von Sexismus, von Männern gegenüber Männern. Und das ist teilweise die tiefste Kategorie. Und dann hinterher heißt es dann immer, es ist ja meine ist ja freie Meinungsäußerung, es ist ja nur meine Meinung. Nee, da muss man halt auch dann so viel Rückgrat haben, zu sagen, nee, das ist eben nicht deine freie Meinungsäußerung, das ist halt tiefster Sexismus. Und um da noch kurz noch anzuschließen, wir waren, ich war glaube ich im letzten Jahr, war das in der letzten Saison, das Thema Frauenfußball ist ja nicht immer im Fokus, so groß im Fokus gewesen hier bei Union, sondern das hat sich aufgebaut im letzten Jahr. Und wir waren, ich glaube, wir drei waren alle zusammen bei dem Spiel in der Dörfeldstraße, als einer von den Union-Ultras da voller Vorfreude getrommelt hat. Und er hat
nicht Sie nicht Union-Ultras, bitte.
Nein. Okay. Ein Fan,
Supporter.
Ein Supporter, der im vollen Überschwang die Schiedsrichterin kritisiert hat mit einem Wort, das würde ich hier nicht gerne wiederholen wollen. Und aus allen Richtungen kam auf einmal: Hey, was soll das? Das kannst du nicht sagen. Und er dann: Ach, Entschuldigung, in alle Richtungen sich dann entschuldigt hat. Also,
das Wort ist übrigens in der Schweiz höchstwahrscheinlich viel relevanter, wa? Als Sprachgebrauch für Maul, für Mund.
Nee,
keine Ahnung.
Nicht.
Nee, aber Österreich auf jeden Fall.
Ja. Naja, wollte nur damit zum Ausdruck bringen, das ist ein Thema, womit wir uns auf den Rängen beschäftigen müssen. Das ist natürlich spezifisch teilweise auch beim Frauenfußball, aber nicht nur da. Sondern es ist ein grundsätzliches Thema, was wir in der Gesellschaft haben. Und da bin ich echt auch Kolleginnen dankbar wie Inga, die regelmäßig darüber berichten. Aber auch gute Sachen. Inga berichtet ja nicht nur über Fehlverhalten, sondern auch über gute Sachen. Also ich finde, die Öffentlichkeit muss her, damit sich was bewegt. Und deshalb, Leandra, also ein dickes Herz für das, was du da gemacht hast. Ich kann mir vorstellen, das ist ein großer Schritt, das zu tun. Du bist ja aktive Fußballerin und das ist ja nicht nach der Karriere, sondern du bist in deiner Karriere. Und dann so einen Schritt zu gehen, kann auch in die andere Richtung natürlich ausschlagen, wenn man so eine Sache macht. Aber dafür Hut ab und wir haben noch viel zu lernen, denke ich mal.
Genau,
Leandra, ja, gerne. Ich denke, das ist echt auch bei Rassismus, bei Antisemitismus, jede Form von Diskriminierung, und da schließe ich mich gar nicht aus dabei. Ich bin weiß, ich habe ganz bestimmt auch schon unabsichtlich Aussagen getroffen, die rassistisch sein können. Und ich glaube, auch dann ist es unangenehm, darauf hingewiesen zu werden, aber es ist wichtig, weil sonst bin ich mir der Situation nicht bewusst und ich werde dann vielleicht eine Aussage wieder machen, gar nicht in dem bösen Gedanken oder der bösen Absicht, jemanden zu verletzen oder zu beleidigen oder zu diskriminieren, aber ich kann das nur lernen, wenn mir das jemand sagt und mich darauf hinweist. Mhm. Und ich glaube, das ist das Wichtige, jetzt gerade wenn ich an den Fan denke, der da irgendwas gesagt hat. Ich glaube nicht, dass der die Aussage jemals wieder machen wird, weil es war ihm ganz bestimmt unangenehm, darauf hingewiesen zu werden und der wird es nie wieder sagen und der wird sich zweimal überlegen, darf ich das sagen, geht das gerade, und dieselbe Aussage macht er nicht mehr. Vielleicht macht er was anderes, aber Fehler machen wir ja schließlich alle, aber wir müssen ja daraus lernen.
Ja, wobei das immer gut ist, wenn man versucht, diese Person, die den Fehler gemacht hat, nicht öffentlich loszustellen oder öffentlich mit dem Fehler zu konfrontieren, sondern unter vier Augen zu sagen, bist du dir eigentlich bewusst, was du da eben gemacht hast? Ich sehe es als Fehler. Dann muss er seine Version darstellen und dann kann man immer noch die nächsten Maßnahmen ergreifen, aber manchmal irrt man ja selber und vor allen Dingen in einer Gruppe angegriffener wird immer sofort in Verteidigungsstellung gehen und wird immer versuchen zu sagen, mach mich hier nicht an. Obwohl er dir vielleicht sogar Recht gibt, muss er automatisch dir Unrecht geben, damit er sich eben in der Gruppe nicht bloßstellt. Yvonne, wa?
Ja, ich wollte nur auch noch dazu sagen, ich bin sehr gespannt. Also ich war ja ein paar Mal bei Frauenspielen jetzt, vor allen Dingen in der letzten Saison, und die Dörpfeldstraße und wenn man auch ein bisschen auswärts mitgefahren ist und so, war ja schon so ein bisschen so Wohlfühloase, ne? Da waren Leute, die sich wirklich da doll für interessiert haben schon und so. Und ich bin sehr gespannt, wie das jetzt wird, wenn wir jetzt in die alte Försterei umziehen. Wir haben ja jetzt auch Dauerkarten verkauft für die Frauen. Ich habe auch eine und ich freue mich schon drauf, da öfter hinzugehen und bin aber gespannt, weil ich glaube, das Publikum halt viel diverser wird, als es bisher war in der Döpfeldstraße, weil sich doch schon bestimmt welche Leute, wenn es zeitlich gut passt, die Männer auswärts spielen und vielleicht sich das zeitlich nicht überlappt oder so, dass sich dann schon auch ein paar Leute in die alte Försterei verirren werden, die sonst nicht in der Dörpfeldstraße waren. Und da bin ich schon echt gespannt, wie das so wird auf den Rängen. Weil ich meine, Fußball und die Herren der Schöpfung und so, da ist man ja oft nicht sehr zimperlich mit seinen Äußerungen und so weiter und im Überschwang der Gefühle und so. Und ich bin echt gespannt, wie sich das bei uns so entwickeln wird. Also also man ist ja sonst schon sehr bewusst mit seinem Umfeld dort im Stadion, ob wen man da so um sich hat, was die Leute sagen, ob man die darauf hinweist, was in Ordnung ist und was nicht in Ordnung ist und so weiter. Und das ist natürlich, also ich finde nochmal bei Frauenspielen, ich bin sehr gespannt darauf. Also, weil
guckst du, die guckst Leute du heimlich, machen. Guckst du heimlich auf meinen Zettel, Yvonne?
Ja, natürlich.
Ach so. Ich wollte nämlich Inga genau fragen, was sie so erwartet. Zuschauerreaktion im Vergleich zur Dörfeldstraße.
Ja, das ist lustig. Ich hatte, ich würde danach auch eine Frage mal an euch stellen in dem Zusammenhang, aber ja, vielleicht, ich war ja in der letzten Saison auch bei einigen Spielen, also ich kenne so die Dörfeldstraße und ich habe auch das ausverkaufte Spiel am Ende in der alten Försterei miterlebt.
Das war schön.
Ich fand es wahnsinnig beeindruckend. Ich habe es als eine extrem positive Atmosphäre erlebt. Es waren viele junge Menschen da, es waren viele junge Frauen da, es waren viele Kinder da, viele Kinder, die die Namen der Spielerinnen auf ihren Trikots getragen haben. Es war irgendwie ja beeindruckend auch zu sehen, wie so ganze Sprechchöre die Namen der Spielerinnen gerufen haben. Ich fand es sehr positiv und ich habe da auch mit Fans gesprochen dort vor Ort, wo auch einige meinten, sie kommen, also sie sind schon lange Union-Fans, es gab so verschiedene Beweggründe, ne? Manche meinten, sie bekommen schon lange bei den Männern keine Tickets mehr und sind umso froher, bei den Frauen noch welche zu bekommen. Manche meinten, für sie ist das eine Atmosphäre, wo sie sich sicherer fühlen, wo sie sich wohler fühlen, zwischen mehr jungen Leuten, mehr Frauen. Also ich glaube, dass das auch für die nächste Saison totale Chancen bietet, da auch andere Leute vielleicht abzuholen, die so noch nicht abgeholt wurden. Aber ich fand es auffällig, dass es im Vergleich zu der Männermannschaft im Publikum, würde ich behaupten, weniger Männer waren. Und mich würde mal aus eurer Perspektive, also von euch drei UnionerInnen, interessieren, woran liegt das? Liegt das daran, dass das vom Zeitpensum her nicht passt, so viele Spiele zu sehen? Oder ist es, werden die nicht ernst genommen in bestimmten Teilen? Oder wie schätzt ihr das ein? Das würde mich total interessieren.
Ecke. Also grundsätzlich ist ja ein Phänomen. Man geht ja nicht zur Union, um Fußball zu gucken. Danke. Also die wenig, es wird Leute geben, die wegen Fußball dahin gehen. Man geht ja zur Union, um Union zu erleben. Also wir haben ja so eine familiäre Stimmung, wenn wir uns zum Beispiel in dem Freundeskreis treffen, dann meistens ja schon 3-4 Stunden vor dem Spiel und 2 Stunden vor Stadionöffnung, 2 Stunden vor Stadionöffnung ist Quatsch, 2 Stunden vor dem Spiel öffnet das Stadion und dann möchte ich aber schon am Zaun stehen und auch reingelassen werden. Und dann unterhält man sich, sag mal, über das mit den Kumpels, mit den Freundinnen und so weiter und so fort, über das Erlebte unter der Woche, über wie geht's deinen Kindern und weiß ich was. Also es ist ja nur ein Familientreffen quasi mit Sportevent nebenbei. Und der Sport ist natürlich auch noch wichtig, weil man da den ganzen angestauten Frust irgendwo loswerden kann. Weil zum Beispiel, also ich habe es erlebt, also Niederlagen vom Fernsehen verarbeite ich überhaupt ja nicht. Im Stadion geht es mir schon eine Stunde später wieder gut, weil ich diesen negativen Frust, ja, Frust ist immer negativer, weil ich das irgendwie losgeworden bin und weil es in der Gemeinschaft auch leichter zu ertragen ist irgendwie. Und ja, ich habe auch am Anfang so, also wir sind ja schon jetzt im dritten Jahr der Professionalisierung und Dirk Zingler, muss man mal sagen, er ist, glaube ich, der männlichste Präsident, den ich kenne. aber eins hat er ganz klar gemacht, wenn die Frauen bei Union sagen, wir wollen jetzt professionell werden, dann mit aller Kraft, und da hat er damals schon, also das ist mindestens 10 Jahre her, hat er gesagt, ihr sagt Bescheid, wann ihr das wollt, weil er weiß dann auch, dass dann einige Spielerinnen da einfach nicht mehr teilnehmen können, weil die Professionalisierung ist ein Zug, der fährt im ICE-Tempo oder wie sagt man bei euch in der Schweiz, weiß ich gar nicht, TGV, nächste Frankreich, also der fährt richtig schnell im Gegensatz zu einem normalen, sag mal, Regio und da kommen nicht mehr alle mit und ja, und ich habe am Anfang auch gedacht, ja, Frauenfußball. Ich habe eine WM gesehen 2005, glaube ich. Da hat eine Spielerin im Strafraum den Ball mit der Hand gefangen, hat ihn dann auf den Boden gelegt und hat ihn weitergespielt und die Schiedsrichterin hat das nicht als strafbar behandelt. Und das war noch in meinem Kopf. Für mich war Frauenfußball Tatsache in den Anfang der 2000er Tatsache eine andere Sportart. Und die war auch stellenweise sehr langsam und sehr träge. Der ist inzwischen richtig attraktiv geworden, der Sport. Und natürlich ist das nicht mehr ein anderer Sport, sondern der gleiche. Und du kriegst eben einfach auch leichter Karten für so ein Spiel und kannst mal Freunde mitbringen. Also ich habe Dauerkarten für beide Mannschaften. Für mich ist immer ja nicht das Problem, zu den Herrenspielen zu kommen. Aber wenn du jemanden mit in die alte Försterei nehmen willst, dem du erzählst, wie die Stimmung da ist, dann ist es immer unheimlich schwer, da noch ein Ticket zu kriegen, weil 22.012 Plätze sind eben einfach zu wenig. Und erst recht, wenn der nicht mal Union-Mitglied ist, dann wird es noch schwerer, weil dann kann er nicht mal an der Verlosung teilnehmen. Und deswegen, ja, so sehe ich das. Und ich habe jetzt die Möglichkeit, 12 Spiele mehr oder 11 Spiele mehr, ich weiß es nicht, ich habe den Spielplan jetzt nicht im Kopf, in der alten Försterei zu erleben. Also teilweise wird es konterkariert durch Auswärtsfahrten, weil ich bin in erster Linie, und das tut mir jetzt total leid, aber Fan natürlich der ersten Herrenmannschaft. Und würde natürlich eine Auswärtsfahrt immer vorziehen vor dem Besuch der alten Försterei bei unseren Frauen. Aber wenn es möglich ist, werde ich jedes Spiel mitmachen. Also alle, die mir möglich sind, ich bin gerne in der alten Försterei. Aber jetzt habe ich genug erzählt.
Ich denke, dass die Sichtbarkeit des Frauenfußballs sehr großen Anteil daran haben, die Medien. Also das ist jetzt so ein Floskel, aber mit der Übertragung der verschiedenen EMs und WMs, die stattgefunden haben, ist natürlich der Frauenfußball, und Jan Grobi hat es geschildert, wie er es wahrgenommen hat, Anfang der 2000er, das ist natürlich in vielen verankert. Wenn man dann aber im Fernsehen sieht, dass die Spiele bei EMs und WMs mittlerweile seit dem Zeitpunkt, wo man noch die Erinnerung hatte, dass das alles nicht so toll war, jetzt sieht, dass das ein hochattraktiver Fußball ist, der mittlerweile auch schnell ist, der technisch sehr hochwertig ist, dass man richtig Spaß dran hat, die Spiele zu beobachten, guckt man sich natürlich auch in dem eigenen Umfeld um und sagt, okay, das war ja richtig gut, könnte mir gefallen. Ich gucke mir mal an, was hier in der Nähe so an Frauenfußball stattfindet. Und da haben natürlich auch viele von profitiert. Und natürlich auch unsere Unionfrauen, die, und wir, ja, wir sprechen jetzt von profitiert von, es ist ein Hohl. Bei den Spielen sind keine 20.000. Also bei den Spielen an der Dürrfeldstraße, ich weiß nicht, 300, 400 Leute, dann ist das schon viel gewesen. Das hat sich natürlich in den letzten im letzten Jahr nochmal potenziert durch alle Spiele gewonnen, kein Spiel verloren und mit einer Tordifferenz, die jenseits von Gut und Böse ist. Da war 5 eingeschenkte Tore, also diese bekommen haben, und 145 selbstgeschossene Tore. Das ist natürlich eine mega Tordifferenz und da haben natürlich viele Lust bekommen und sind dann immer mal zu den Spielen gegangen. Und genauso wie Yvonne oder Jan Grobi habe ich auch eine Dauerkarte für die Frauen mittlerweile. Klar, wenn es geht, gehe ich hin. Aber ist natürlich, ja, manchmal wird es dann konkurrieren mit den Spielen der Männern. Aber, und das ist tatsächlich so, man hat durch die Spiele der Frauen in der alten Försterei durchaus die Möglichkeit, jetzt mal zu sagen, komm, ich packe die Familie ein, nehmen Sie mit oder gehen mit Freunden, um einfach mal das Feeling alte Försterei zu zeigen, wo ja viele von schwärmen, aber sie nicht sehen können. Und so gibt es mal die Möglichkeit, ja, Familie einzupacken, ein bisschen Spaß zu haben, über Sachen zu erzählen und nebenbei Fußball zu gucken. Was Besseres kann es eigentlich für uns nicht geben als Fußballfans. Im eigenen Wohnzimmer Platz zu haben, ein Bier zu trinken, eine Bratwurst zu trinken, hätte ich fast gesagt, ein Bier zu trinken, eine Bratwurst zu essen. Ich zitiere jetzt gerade unseren Präsidenten. Das ist was Schöneres, kann es am Wochenende nicht geben. Und insofern freue ich mich eigentlich auf die Spiele der Frauen, sofern es zeitlich passt. Und ich gehe auch davon aus, weil ich glaube, über 2000 Dauerkarten wurden verkauft, dass es schon einen ordentlichen Anstieg der Zuschauerzahlen geben wird. Also ich freue mich drauf und drücke den Damen alle Daumen, dass es ein mega Erfolg wird. Also ich meine, das letzte Spiel gegen den Erstligisten aus Bremen war nicht so erfolgreich, aber ich glaube, das haben unsere Damen auch mal gebraucht, nach einem Jahr mal ein paar Tore eingeschenkt zu bekommen. Insofern vielleicht ein Dämpfer an der richtigen Stelle zum richtigen Zeitpunkt, aber ich freue mich drauf. Also insofern, die Spiele können beginnen.
Yvonne, du erst oder weil Leandra hat sich gemeldet?
Nee, Leandra kann gerne was sagen. Also ihr habt ja so viel. Alles gut.
Ich zähle mich da ganz frech auch ein bisschen als Unionerin.
Oh, schön.
Was mir vorhin so in Sinn kam, ich schreibe lustigerweise meine Bachelorarbeit dieses Semester über Fankultur im Frauenfußball und wie man als Verein diese auch aufbauen kann. Deswegen nimmt es mich dann auch Wunder, wie das funktionieren wird, weil Union hat eine ganz, ganz extreme Fankultur, wie du das schon gesagt hast, also das ist Familie. Und die Kunst wäre dann halt auch vom Verein, das so auch aufzubauen, dass es auch bei den Frauen so möglich ist. Und die Kollision wird es geben, dass man nicht am Männer- wie am Frauenspiel sein kann. Und daraus dann den Mehrwert zu schlagen, dass an beiden Orten Personen sein werden, die sich an den entsprechenden Spielen auch so wohlfühlen. Ich glaube, das wird die große Kunst. Und dann wird sich auch beim Frauenteam eine ordentliche Fankurve aufbauen. Da mache ich mir gar keine Sorgen. Und was mir vorhin noch in den Sinn kam, ich glaube, die Kunst wird es auch sein. Und ich glaube, der Verein kann das auch gerade ganz fest für sich nutzen, dass man ein Statement macht, welche Fans, dass man im Stadion auch will, dass man sagt, für welche Werte der Verein steht und dass Diskriminierung keinen Platz hat, egal in welcher Form. Und das muss man nicht einfach bei den Frauen sagen, das kann ein Verein auch bei den Männern spielen, kann die Durchsage gemacht werden, welche Werte, dass der Verein vertreten will. Und ich glaube, wenn man immer wieder bei jedem Spiel darauf hingewiesen wird, dann sagt man vielleicht auch zum Kumpel nebenan, hey, der Spruch ist nicht in Ordnung, was du gerade gesagt hast. Ich glaube, da können gerade auch Vereine sehr viel dazu beitragen, wie die Fans sich auch verhalten und was sie sich wünschen von den Fans.
Ja. Leandra, ganz kurz bevor du, Inge, hast du das Spiel gesehen gegen Hennstedt-Ulsfeld?
Ölsburg.
Von Union in die Relegation. Ölsburgen, ja. Hast du nicht. Also da waren 18.000 in der Alten Försterei. Und die Niedersachsen, ist das jetzt richtig?
Ja, richtig.
Haben 8-0 verloren. Und hatten aber vorher noch nie...
Ist das nicht Schleswig-Holstein? Das ist doch nördlich von Hamburg.
Ah, oh, ich dachte, es wäre Niedersachsen. Oh Gott.
Echt?
Jetzt bin ich auch verunsichert.
Ich auch.
Norddeutschland. Die Norddeutschen haben auf jeden Fall danach eine Ehrenrunde bei uns gemacht, obwohl sie 8-0 verloren haben. Eine Sache, die Männer nie im Leben gemacht hätten. Tatsache nie im Leben. Weil sie einfach die Atmosphäre so sehr genossen haben. Also sie waren Klassenunterschied zu sehen, muss ich sagen. Aber das war für mich so ein Erlebnis, wo ich gesagt habe, wow, die schätzen das wert, dass wir da waren.
Das war ganz toll, weil also auch unsere Frauen hatten ja noch nie so ein großes Spiel, sag ich jetzt mal. Und dass die anderen, auch die Gegner, das so genießen konnten und die das auch so toll fanden und die sich so wohl bei uns gefühlt haben, dass die auch diese Runde gedreht haben. Ich fand das total gut und haben ja auch alle geklatscht, als sie gekommen sind und haben das auch gewertschätzt, dass die auch diese Runde gedreht haben und so. Ich fand es richtig, richtig schön. Also, ja.
Das klingt auch mega schön danach, dass Union-Fans nicht gegen das gegnerische Team sind, sondern für das eigene.
Nee, also das ist ein Grundsatz übrigens bei uns. Wir supporten oder supporten, wie Ralf Sommer so schön sagt, ich sag's ja auf Deutsch, wir supporten ja unser eigenes Team. Also uns ist der Gegner eigentlich egal. Es gibt ein Team, das spielt ein bisschen südlich, 180 Kilometer von hier, da ist es ein bisschen anders. Da kann man nicht immer bei sich halten, aber ansonsten wird selbst gegen den Ortsrivalen, den blau-weißen Hertha BSC, wird nicht gegen den gesungen, sondern wir unterstützen unsere Mannschaft. Wir ignorieren den Gegner einfach. Und bei uns im Stadion wird auch nicht Arschloch gebrüllt bei der Vorstellung der Spiele, außer bei diesem Verein vielleicht, sondern na und. Ja, also wir sagen sozusagen, also der Anspruch ist zu sagen, macht uns keine Angst. Also dafür steht diese na und. Komm mal mit Namen. Ja, Cristiano Ronaldo, na und?
Ja, also ja wir, so, haben das, so. Wir haben das ja auch bei den Champions League-Spielen, das war schon ein bisschen lustig.
Genau. wenn man Luka so Modric, na und? Genau.
Ja. Aber machen wir uns nicht vor, dadurch, dass natürlich der Fokus so sehr jetzt gerade auch bei uns auf den Frauen liegen wird oder generell der Fokus mehr auf den Frauenfußball rutscht. Ich meine, jetzt gerade durch Olympia haben wir es wie gesehen, die Frauen sind leider spielen um Platz 3, glaube ich, um die Bronzemedaille. Der Fokus liegt natürlich jetzt auf dem Frauenfußball und das wird natürlich auch das Publikum bei uns in Alten Försterei verändern, speziell bei den Frauenspielen. Und auch unser Verein ist sich dessen bewusst, denn bei jedem Spiel, auch bei dem Spiel der Männer, prangt auf der Anzeigentafel immer wieder vor jedem Spiel eine alte Försterei für alle. Oder eine alte Försterei, die für alle da ist. In der sich alle wohlfühlen, genau. Was genau darauf abzielt, dass das die Werte des Vereins sind. Es ist völlig egal, wer ihr seid, wie ihr aussieht, wen ihr liebt, was ihr macht. Wir sind hier für alle da. Das wird leider nicht von allen so verstanden und auch nicht so gelebt. Und das ist eine Riesenaufgabe, vor allen Dingen bei den Spielen der Herren, da was dagegen zu tun. Und ich vermute, vielleicht kommt es auch nicht so, dass ich natürlich dadurch, dass jetzt die alte Försterei Platz bietet, auch mal zum Besuch eines Fußballspiels dann bei den Frauen, dass das auch da ein größeres Thema werden könnte. Vielleicht nicht, aber ich vermute es.
Wir sitzen uns ja sonst immer vis-à-vis gegenüber. Also unsere Sache ist, Inga, ich habe dich gesehen gleich, diesmal sind über Teams, deswegen klingt jetzt so ein bisschen, sag ich mal, abgehakt auch oder teilweise moderiert. Ich habe gedacht, wir schaffen vielleicht 45 Minuten. Wir sind jetzt, ich habe gerade gesehen, wir haben eine Zeit, wir sind jetzt schon über 100 Minuten, also fast 100 Minuten. Ich habe noch ein paar Fragen zum Fußball, Inga, an dich, aber mach erst mal du.
Ja, nur vielleicht noch ganz kurz zu dem Thema abschließend, weil ich das total wichtig fand. Leandra hat ja schon gesagt, der Verein ist in der Verantwortung, eine Atmosphäre zu schaffen, wo sich alle wohlfühlen. Aber es können natürlich auch die Fans machen. Ne? Also bei der EM zum Beispiel gab es jetzt in den Stadien so Safeguarding, hat sich das genannt. Also im Prinzip Ansprechpersonen, an die Fans sich wenden können, wenn sie Diskriminierung in welcher Form auch immer, auch Sexismus erleben. Einfach wirklich Personen, die dafür speziell dort sind. Das haben auch einzelne Bundesligisten mittlerweile oder also Erst- und Zweitligisten, der schon angesprochene Ortsrivale hat es zum Beispiel auch im Olympiastadion. Ich weiß nicht, ob es in der Alten Försterei sowas schon gibt, aber so ganz grundsätzlich. Aber so ganz grundsätzlich gesprochen ist sowas natürlich auch immer total hilfreich, ne? Dass je mehr das institutionalisiert wird, dieses Thema, desto besser kann man natürlich auch dann in spezifischen Fällen damit umgehen.
Genau, das ist ja dieses Ding, eine alte Försterei, in der sich alle wohlfühlen. Das ist ja quasi ein Programm. Also da kann man sich hinwenden, da gibt es Anlaufstellen und so weiter. Und man kann auch danach denen schreiben und so, wenn irgendetwas ist. Das ist so eine Art Awareness-Team, würde ich sagen, wo auch klar gemacht wird, dass es Männer ansprechen soll, Frauen ansprechen soll, Menschen jeglicher Hautfarbe und überhaupt, und dass die für alle da sind und dass, genau, dass es halt für alle wichtig ist, sich wohlzufühlen und dass es nicht auf bestimmte Gruppen irgendwie beschränkt ist.
Ich habe sowieso eine Frage an dich, Leandra, dann kann ich vielleicht gleich die Fragen loswerden und dann bringst du das komplett. Ich frage mich aufs Glatteis. Wir haben uns ja im Vorfeld dieses Podcasts darüber auch unterhalten, was wir so für Fragen stellen. Und da hat Yvonne zum Beispiel gesagt, dass die Engländerinnen durchgesetzt haben, dass sie nicht mit weißen Hosen spielen, weil das eben bei Frauen jüngeren Alters biologisch manchmal so ist, dass das auch unangenehm werden kann. Wie viel Mitspracherecht hast du und wie viel Mitspracherecht wünschst du dir bei Kleidung? Und ich wollte noch über das Verletzungsbild von Frauen gegenüber Männern im Fußball sprechen, aber ich glaube, da ist Inga, glaube ich, die bessere, weiß ich nicht, aber ich bin da völlig raus, ich habe nur gehört, dass es Unterschiede gibt.
Ich durfte noch nie mitreden, wenn es um Trikot oder um Trainingskleidung geht. Ich trainiere aktuell auch in Männershirts. Wir haben Frauenhosen, aber Männershirts. Das, ja, früher hatten wir alles nur von der Männerabteilung. Man kann sich jetzt vorstellen, wie gut oder wie wohl sich eine Frau in Männerklamotten fühlt. Man könnte es auch mal umdrehen, wäre auch noch lustig. In den Frauen-Nachwuchs-Nationalteams, by the way, die spielen in Männertrikots. Es gibt da Fotos, die man nachschauen kann, und man sieht, wie schlecht die Hosen sitzen, wie weit auch das T-Shirt ist. Ich bin da einfach ein bisschen wählerisch. Ich fühle mich gerne wohl beim Fußballspielen. Und also unsere Trikots am Matchtag, die sind Frauenschnitt alles. Und ich fühle mich tatsächlich da immer am wohlsten. Wir haben weiße Hosen. Ich bin kein wahnsinnig großer Fan davon. Ich glaube, das ist bei uns gerade Jammern auf sehr hohem Niveau. Wir sind leider keine englische Frauennationalmannschaft, die da Mitspracherecht hat. Das hat auch immer mit dem Ausrüster zu tun. Manche produzieren einfach teilweise noch in Europa gar keine Frauenklamotten, da muss man in den USA bestellen oder so. Das gibt es tatsächlich auch. Ja, ist nicht immer ganz so einfach. Also man könnte zum Beispiel auch über GPS-BHs reden, die manchen Leuten sehr gut sitzen und manchen gar nicht. Man könnte über Fußballschuhe reden, die für Männer hergestellt werden und für Männerfüße, aber nicht für Frauenfüße. Ich glaube, da haben wir schon noch Nachholbedarf, auch in der Schweiz. Das hat oftmals auch damit zu tun, dass die Frauenteams bei den Männern eingebunden sind und vielleicht nicht einen so hohen Stellenwert genießen, und dann sich einfach, für die wird einfach so mitbestellt und dann wird das angezogen, was halt da ist. Aber ich glaube, gerade GC ist schon auch bemüht darum, dass wir da bessere Lösungen auch finden. Es kommt langsam in der Schweiz, aber steht da Tropfen hüllt den Stein.
Sehr schön. Inga.
Ja, also Frauen haben oder Fußballerinnen haben ein höheres Verletzungsrisiko in bestimmten Hinsichten. Da ist so der Kreuzbandriss ein ganz großes Thema. Lena Oberdorf, die Nationalspielerin, hat ja zum Beispiel sich neulich einen zugezogen, und in dem Zusammenhang war es dann wieder ein großes Thema. Das hängt von ganz vielen verschiedenen Faktoren ab, also von der Anatomie, vom Hormonhaushalt und auch vom Menstruationszyklus. Und letztendlich ist halt das Hauptproblem, dass es wahnsinnig wenig Forschung dazu gibt. Also es gibt ganz wenig wissenschaftliche Forschung zu diesen Themen, und daher gibt es auch wenig angepasstes Training, wenig Sensibilisierung, wenig Aufklärung bei den Coaches, bei den Vereinen, bei den Verbänden. Also man könnte daran auf jeden Fall was ändern. Es müsste sich halt nur grundlegend, es müsste dafür grundlegend einfach ein anderes Bewusstsein geschaffen werden. Und gerade so das Thema Menstruation wurde ja lange Zeit tabuisiert. Das sieht man ja auch an diesem Beispiel der weißen Shorts, dass da ganz lange sich nicht eingestanden wurde, dass es für Fußballerinnen auch psychisch oder für Sportlerinnen allgemein, im Tennis war das auch ein Thema, eine riesen psychische Belastung ist, die ganze Zeit Sorge haben zu müssen, dass da plötzlich ein Blutfleck auftaucht. Das ist ja auch...
Na, oder dass man bei Nässe einfach, sag mal, die Körperkonturen sieht. Also, absolut, natürlich. Gab ja in den 90ern gab es T-Shirts-Contests auf irgendwelchen Festivals, wo ja extra Frauen sozusagen mit weißem T-Shirt dann mit Wasser bespritzt wurden, weil das so schön war.
Ja, genau, auf jeden Fall. Nur der Protest richtete sich meist schon bezog sich meistens auf dieses Menstruationsthema. Und im Menstruationszyklus ist es ja bei menstruierenden Personen so, dass es bestimmte Phasen gibt, in denen man verletzungsanfälliger ist und wo es dann total sinnvoll sein kann, da zum Beispiel den Regenerationsschwerpunkt drauf zu legen und dann in anderen Phasen des Zyklus eher so auf Krafttraining und auf intensiveres Intervalltraining zum Beispiel zu setzen. Und es gibt Vereine in den ersten Ligen in Deutschland, die darauf auch achten, die ihr Training daran anpassen mit total positiven Ergebnissen. Das gibt es auch in anderen Sportarten. Also da hat sich auch schon viel getan, gerade so in den letzten Jahren. Aber eben immer noch nicht genug, ne? Weil ansonsten gäbe es auch nicht mehr so viele Kreuzbandrisse, gerade im Profisport.
Leonor.
Ich würde mich gerade zu dem Kreuzbandthema einschalten, weil das traurigerweise ist das ja jetzt auch bei den Männern so in den letzten 21 Saisons viel mehr passiert, wo die Männer schon lange gesagt haben, dass ihre Belastung zu hoch ist. Trotzdem wurden Dinge wie Nations League und alles eingeführt. Es gibt so viele Ernstkämpfe und jetzt ist die Konsequenz auch bei den Männern gekommen, dass auch die sich einfach öfters verletzen und da wird jetzt plötzlich, wurde verkündet, dass es da jetzt mehr Forschung dazu gibt, seit es auch bei den Männern passiert ist, was böse Zungen würden sagen, dass das eventuell damit zu tun hat, dass es halt bei den Männern passiert und einfach so viel teurer ist, wenn diese dann ausfallen, als wenn es eine Frau trifft, die eh den ganzen Tag arbeiten geht oder so. Genau.
Die EU hat ja einen Mutterschutz definiert, der auch im Profifußball gilt. Gibt es sowas in der Schweiz?
Ich bin überfragt.
Dann ist okay. Dann habe ich die Frage nie.
Also Mutterschutz im Allgemeinen?
Nee, für Fußballerinnen. Aber ihr verdient ja eh kein Geld, insofern ist die Frage auch Quatsch.
Ist ja eh also, nicht so ein richtiger
genau.
Job. Wir genau. sind nur nicht Amateure.
Noch eine Arbeit zu dem, ich würde mal was ganz anderes bringen. Und zwar merkt man ja, woran merkt man eigentlich, dass die Saison immer näher kommt? Die Podcatcher werden voller. Die alte Podcasterei hat gestern irgendwie schon, sag mal, eine Saisonvorschau gebracht. Das heißt also, wir müssten auch langsam mal, wenn die schon, dann müsst, also um mit mal euch beiden zu erklären, ist keine Konkurrenz. In dem Sinne, sondern wir sind befreundete Podcasts, aber sie haben den Anspruch, eigentlich immer die Letzten zu sein, überall, die veröffentlichen. Und jetzt sind sie aber vor uns gewesen und deswegen müssen wir jetzt aktiv werden.
Habe ich nicht mal mitgekriegt.
Ja, da musste man auch ab und zu mal auf dein Handy gucken. Oh. Inga, wir machen jetzt mal Saisonvorbereitung Frauen bei Union. Erwartest du auch den Aufstieg?
Ich denke, dass die Chancen sehr gut stehen. Also zum einen aufgrund der Verstärkung im Kader auf jeden Fall. Allein, dass da Spielerinnen jetzt aktiv sind, die vorher schon mal in der ersten Liga gespielt haben, zeigt ja natürlich einerseits, wie großartig die Bedingungen für sie sind, aber eben auch, dass sie da auch schon hoffnungsvoll wahrscheinlich sind. Trainerin Eileen Pöse hat das ja auch schon an einigen Stellen durchklingen lassen. Und gerade für Union, die sich ja oftmals eher zurückhalten mit großen Zielen, zeigt es ja auch, dass sie es selber als realistisch vielleicht einschätzen. Und ich glaube, was ganz relevant ist, ist, dass die der DFB vergrößert ja die Bundesliga, also die erste Liga der Frauen. Und dadurch gibt es eben mehr Aufsteiger als sonst. Und das ist natürlich eine super Chance für Union, die Gelegenheit jetzt zu ergreifen und da hochzugehen. Ich denke, dass das wird nicht so deutlich sein wie letzte Saison. Also ich glaube, dass viele Spiele müssen spannender gestaltet werden und da auch mehr Tore, Union auch mehr Tore kassieren wird. Aber ich denke, die Chancen stehen ziemlich gut.
Du verfolgst, Leandra, du verfolgst den Fußball in Deutschland, den Frauenfußball, wie ich so merke?
Ja, schon ein bisschen. Also Union weiß ich halt einfach wegen Nasi viel Bescheid. Auch wegen meinen Eltern, die kennen Urs Fischer gut. Und die waren dann tatsächlich auch schon in Berlin wegen einem Männernspiel und haben dann nachgeschaut, wann die Frauen spielen und sind dann zuerst noch zum Frauenspiel. Die wissen da meistens fast noch besser Bescheid als ich. Aber ich habe die Kaderveränderungen schon gesehen und es sieht nicht schlecht aus. Ich glaube, auch der Test gegen Werder Bremen jetzt war zwar eine Klatsche ein bisschen, ist aber ein Erstligist. Also das muss man schon auch sagen, wir haben gegen Union gespielt und die spielen ordentlichen Fußball, muss man schon sagen. Also wir haben verloren. Ich glaube, es sagt einiges. Man kann die Ligen immer nicht so vergleichen, finde ich. Aber jetzt gegen Nürnberg haben wir in der Vorbereitung 2-2 gespielt.
Wie ist das überhaupt? Wie wird denn Berlin eigentlich bei dir?
Was? Wir haben gegen Freiburg U20
eine 2-2 gespielt. Wie wird denn Berlin überhaupt wahrgenommen, so für jemanden, der aus der Schweiz ist? Also ich sag mal, ich wohne seit 55 Jahren in Berlin. Für mich ist das, also ich habe die Möglichkeit, jeden Tag auf den Fernsehturm zu gehen und war 3-mal in meinem Leben da. Ich habe die Möglichkeit, jeden Tag ins Kino zu gehen und gehe nicht jeden Tag ins Kino. Ich habe die Möglichkeit, jeden Tag in eine Bar zu gehen, die rund um die Uhr offen hat. Wie attraktiv wirkt denn Berlin für dich, Leandra?
Super attraktiv. Also ist eine tolle Stadt, ich war auch schon da. Ich habe es leider, Schande über mich, ich habe es noch nie zu einem Union-Spiel geschafft. Auch in der ganzen Zeit, als Urs Fischer da war, habe ich es noch nie geschafft. Ich war tatsächlich früher für Urlaub mal da, einfach so Städtetrip. Ich muss sagen, ich wohne in der Stadt Zürich, ich habe das alles da auch, also im Fernsehturm jetzt nicht. Berlin ist eine mega coole Stadt, von dem, was ich gesehen habe. Ich war da natürlich ultra touristisch unterwegs.
Aber Zürich ist auch mega super schön.
Zürich ist sehr schön. Ich bin ja gerade Tourguide hier. Ich muss sagen, Zürich ist auch schön. Aber Berlin ist ja eine Riesenstadt. Also warum sollte es nicht attraktiv sein?
Also wenn dich sozusagen ein Spielervermittler ansprechen würde und würde sagen, Union Berlin will dich, du würdest mit Fahrrad so herkommen?
Das wäre ein sehr spannendes Angebot, darf ich ganz vorsichtig sagen. ich muss natürlich, im Moment bin ich noch, im Winter muss mein Studium fertig sein, aber ich glaube, für eine Fußballerin, die aus der Schweiz kommt und ein Angebot von Union Berlin hat oder bekommen würde, um professionell Fußball spielen zu können. Ich glaube nicht, dass ich da jemanden oder sonst wen kennen würde, der oder die Nein sagen würde.
Okay. Aber wie würde das denn funktionieren? Hast du einen Berater? Also theoretisch muss man ich ja dann Bewerbungsmappe...
Okay, da muss man sich bei meinem Verein melden.
Ach so. Oh, naja.
Ja, aber bei uns haben viele Beraterfirmen dabei. Das gibt es schon auch. Gerade die Jungen haben das sehr viel.
Ja, Leandra, wir hatten ja vor ein paar Tagen mal geschrieben, haben die gesagt, komm nach Berlin. Hast du gesagt, ja, können wir drüber sprechen, wenn das Studium fertig ist.
Genau.
Weil ich auch sehr ehrt.
Entschuldigung?
Was sich auch sehr ehrt. Also ich finde es gut, wenn man Prioritäten setzt. Also ja, wenn ein Studium jetzt im Winter fertig ist, warum nicht erst das Studium fertig machen? Was man
Als
hat, hat man.
Fußballerin, das ist lustig, Personen, die nicht aus dem Frauenfußball sind, sagen das immer so, ich bin immer ein bisschen überrascht, dass ihr alle noch Studium und so nebenbei macht. Und die Situation ist halt einfach, als Frau musst du dich absichern. Du
Genau.
musst was haben neben Fußball. Einerseits vielleicht will irgendwann eine Familie aufbauen und hat nicht einen Verein, der das auch unterstützt. Ist dann mehr als nur, ja, dumm gesagt, scheiße. Aber Verletzungen passieren. Ich hatte auch schon riesiges Verletzungspech und war 2 Jahre out. Das muss man alles mit einberechnen. Und im Frauenfußball kann man sich gerade aufs Alter auch noch nicht absichern finanziell. Den Luxus haben wir nicht. Und was ich schon auch gerne sage von mir selber, ich kann schon auch noch ein bisschen mehr als nur Fußball spielen. Auch wenn es anspruchsvoll ist, aber ich glaube, ich kann der Welt auch mit anderen Dingen gut dienen.
Das
Und
glaube ich unwidersprochen. Also, ja, weiß ich nicht. Also, ja, du machst einen sehr geerdeten Eindruck, muss ich sagen. Und ja, es ist ja, also beim Fußball sieht man es ja ganz besonders. Sportler, die nicht Fußball spielen, haben ja nahezu überall dieses Problem, dass sie gleichzeitig noch sich absichern müssen dass sie ihr Leben finanzieren können, dass sie vielleicht ihre Familien durchbringen. In Deutschland ist es dann meistens so, dass sie dann zur Polizei oder zur Armee gehen, um dann wenigstens freigestellte Sportlerin, Sportler zu werden. Oder wie ich gerne mache, ich sage alles in der weiblichen Form und sage dann, männliche Personen sind mit gemeint. Aber ja, also das ist natürlich in jeder Sportart schwierig, im Fußball ist es so schön zeigbar, also es ist so, keine Ahnung, weil Männer wirklich exorbitant viel Geld verdienen, selbst in unteren Ligen wird da deutlich gut gezahlt, sodass die stellenweise darauf verzichten können, arbeiten zu gehen, sich dann vielleicht nicht ihr Lebensunterhalt für das ganze Leben schon sichern können. Nee, in der dritten Liga ist schwierig, Yvonne.
Ja, genau. In der dritten Jahr, aber genau,
Aber die verdienen
aber
schon so viel Geld,
ja.
dass sie nicht mehr arbeiten gehen brauchen. Und davon sind Frauen in diesen Ligen eigentlich weit entfernt. Und deswegen glaube ich, ist auch die Regionalliga der Frauen in Berlin-Brandenburg sehr froh, dass Union aufgestiegen ist. Weil noch so eine Saison wäre sehr langweilig geworden, weil der eine Relegation gegeben hat. Ich bin ja immer der Meinung, Meister müssen aufsteigen. Ja, ich bin eigentlich klar durch. Ich
Aber
würde
Yvonne
mich
hatte
noch.
sich noch gemeldet.
Ja, okay. Gerne, Yvonne.
Das ist jetzt schon, wir sind schon sonst wo weit weg wieder. Also ist alles gut.
Also wir haben 2 Stunden geschafft, aber das hatten wir nicht mal mit Tim. Ich habe mich sehr
Anderthalb.
gefreut. Hier steht Aufnahme 1:57.
Ja, das ist die gesamte Zeit. Wir haben aber so
Ja.
lange nicht aufgenommen.
Eine Stunde
Oh,
vierunddreißig. Eine
dann
Stunde
habe ich so einen Druck
vierunddreißig.
gemacht die ganze Zeit. Dann kann man noch ein bisschen quatschen.
Nein,
Nee,
aber es war super schön mit euch.
es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel oder ich muss mich nicht so viel entschuldigen, wie ich am Anfang gesagt habe. Es ist wirklich anstrengend, sich darauf zu konzentrieren und sich selber zu reflektieren und gleichzeitig auch zu sehen, wie andere, also sich rein zu versetzen, wie andere fühlen können. Und das gebe ich meinen Hörern mit und meinen Hörerinnen nicht ganz so, aber den Hörern vor allen Dingen, deswegen mal nicht gegendert, dass man sich immer fragen muss, will man das jetzt über sich auch hören? Will man das jetzt über sich auch sehen? Und dann ist schon viel geholfen, wenn man da sagt, oh, möchte ich eigentlich gar nicht, dass mich jemand so anspricht, dann macht es selber auch nicht. Also damit wäre vielleicht schon ganz viel von dem passiert, was sich Leandra für diese Welt wünscht und viele andere Frauen auch.
Aber wir uns hoffentlich alle hier in dieser Runde.
Genau.
Ja, es ging ja eigentlich ursächlich um deine Öffentlichkeitsmachung, die erst dieses Beispiel gebracht hat. Also wir sind ein reiner Fußball-Podcast. Wir haben eigentlich nicht viel mit Politik an sich. Ich meine, wir haben mal über grenzenlos Eisern gesprochen. Wir haben mal, weiß ich nicht, den einen oder anderen Podcast gemacht. Aber eigentlich ging es immer nur um Fußballspiele. Und insofern war der erste richtig große Podcast mit so einem Thema. Und dafür bedanke ich mich total bei dir.
Genau, nee, André, ich will mich auch kurz bedanken. Du kannst danach die Schlussrunde machen oder jemand anders. Danke, dass du auch so mutig warst, solche Sachen in die Öffentlichkeit zu bringen und dann eine neue Awareness für zu schaffen. Das ist immer wichtig und möglichst, dass Betroffene zeigen, wie sie sich fühlen, dass es nicht in Ordnung ist, das immer wieder mit dem Finger darauf zu zeigen, den Finger in die Wunde zu legen und zu sagen, wir wünschen uns alle irgendwie eine Welt, in der wir uns wohler fühlen können. Und es ist ja immer schön, wenn man die Welt ein bisschen besser mitmachen kann. Und ich glaube, du hast da auch deinen Teil auf jeden Fall dazu beigetragen. Vielen, vielen Dank.
Danke dir.
Genau. Leandra, du wolltest noch was sagen, Leandra?
Nein, mach.
Achso, ich wollte einfach nur, weil ich jetzt am Anfang hat es nicht ganz gepasst. Jan hatte ja Inga gefragt, wie sie als Tagesspiegel-Redakteurin dazu kommt, Union gut zu finden. Das ist natürlich immer so ein Punkt, der mich so ein bisschen triggert. Letzten Endes, Inga und ich haben ja den gleichen Arbeitgeber. Und ich muss sagen, ich höre das auch sehr häufig, das heißt, Tagesspiegel, Union, das passt nicht. Ihr seid ja eher nur der Hertha, ihr seid ja nur der Hertha-Veröffentlichungsmedium. Und da muss ich echt, da geht mir manchmal echt die Hutschnur hoch, weil wir haben eine Sportredaktion, die von Klaus Vetter geleitet wird, der penibel darauf achtet, dass da wirklich eine ausgewogene Berichterstattung stattfindet. Wir haben junge Redakteurinnen wie Inga, wie Charlotte Bruch, die selber Fußball spielt, die in der Sportredaktion wirklich viele Themen anfassen und auch zu Union mit Julian Gräber, der viel über die Männer berichtet, Inga über die Frauen. Also ich glaube, wenn man die Zeilen heute mal ausrechnen würde, wer die Nase vorn hat in der Berichterstattung, würde ich sagen, dass Union da entsprechend der Liga-Zugehörigkeit natürlich mehr im Fokus steht und mehr Beachtung findet als die Konkurrenten aus Westend. Also das wollte ich nur mal loswerden. Das klingt immer...
Und vor allem andere Sportarten. Wir sind ja zum Glück auch kein Fußballressort, sondern wir machen ganz viel. Also das, genau.
aber ihr wisst schon, was Klischees sind.
Ja.
Es ist Tatsache so, du kannst, ich zum Beispiel, mir wird immer vorgeworfen, ich habe eine große Klappe. Ich kann 6 Wochen lang die Fresse halten, nichts sagen und dann rutscht mir einmal wieder irgendein Satz raus. Einfach der reicht schon und dann habe ich doch gesagt, guck mal, so ist er. So ist er ständig. Also Klischees müssen auch bedient werden und die Leute sagen dann, na endlich erfüllt er auch das Klischee und sagen nicht, oh, der hat sich aber verändert, sondern endlich, jetzt hat er wieder. War ja schon schlimm, dass er so lange nicht gezeigt hat. Und insofern, das ist der Tagesspiegel gehört zu Berlin, wie auch die Fußballvereine in dieser Stadt dazugehören. Und die sollen alle ihre Daseinsberechtigung haben. Und Inga, ich würde mich total freuen, wenn du nicht das letzte Mal in diesem Podcast was über Fußball erzählt hast.
Ja, darüber würde ich mich auch sehr freuen.
Oh, das ist schön. Das ist ein Angebot. So, ich würde jetzt einfach sagen, wir werden so langsam zum Schluss kommen und ich bin normalerweise nicht so, dass ich sage, verbreitet unseren Podcast weiter oder sagt euren Freunden, dass wir da sind oder weiß ich was, weil jeder, der uns hört, hörtet, weil er möchte und nicht, weil er irgendwie Empfehlungen gekriegt hat. Aber diese Ausgabe hier dürft ihr ruhig euren Freunden, euren Freundinnen und euren Eltern, Kindern, weiß ich, wen auch immer, euren Arbeitskollegen ans Herz legen. Das wäre wichtig, damit Leandras Weg weitergegangen wird. Du hast ihn angefangen, Aber der soll ja noch nicht zu Ende sein. Wir wollen irgendwann eine Welt, in der sich alle wohlfühlen. Ist das ein schönes Schlusswort?
Wunderschön.
Dann Ralf, noch, dann darf...
Jetzt fehlt nur noch die Verabschiedung von Leandra auf Schweizerdeutsch.
Ja, mach mal. Hoi.
Hoi. ja, also ich mache den Anfang auf Hochdeutsch, damit der auch verstanden wird. Der Rest ist dann irrelevant. Ja, ich würde jetzt sagen, verbreitet den Podcast und die Message darin. und ja, einen schönen Abend noch zusammen, einen schönen Tag, genießt das Leben. Ganz viel Liebe.
War gar nicht so schlimm.
Haben wir verstanden.
Top.
Tschüss Yvonne, danke. Tschüss Ralf.
Danke.
Tschüss Inga, tschüss Leandra, tschüss Matthias.
Tschüss in die Runde. Vielen Dank für die schöne Zeit.
Und wir hören uns dann demnächst wieder. Ich weiß noch nicht wann. Ralf, du darfst jetzt Stopp machen. Du entscheidest.
Eine Weiterfahrt ist aus technischen Gründen zurzeit nicht möglich. Bitte haben Sie etwas Geduld. Es besteht jedoch die Möglichkeit, den Zug zu verlassen. Achten Sie bitte beim Aussteigen auf Ihre Trittsicherheit und den Straßenverkehr.
Unsere Mannschaft, unser Stolz, unser Feind, Union Berlin. Union Berlin. Hey, Union!